freut mich, mal wieder hier zu sein, mal wieder bei euch zu predigen über einen Vers von Psalm 23. Ich möchte Grüße mitbringen aus Hochstetten. Ich glaube, die meisten kennen Hochstetten. Ich bin dort Ältester in der Gemeinde und am Sonntag hatten wir echt mal ein Problem. Ich freue mich, dass ihr jetzt hier oben seid und somit das Platzproblem ein bisschen geklärt habt. Wir hatten am Sonntag 100 Gottesdienstteilnehmer. Das war jetzt schon an der Grenze. Mehr können wir auch nicht setzen. Corona ist ja so, wie ich es jetzt so langsam empfinde, fast eine Normalität geworden. Wir haben uns an vieles gewöhnt und trotzdem bewegt mich einiges. Und ja, ich sage nachher noch ein bisschen dazu, was mich auch ein Stück weit zu dieser Predigt veranlasst hat. Fangen wir an mit dem David. David, wer war eigentlich David, der diesen Psalm geschrieben hat? David war Musiker, er hat selbst Instrumente gespielt, er hat Lieder gedichtet. Ganz viele Lieder stehen im Liederbuch der Bibel, den Psalmen. Und als wir das erste Lied so gehört haben, ich glaube, das war kein zum David, lobe den Herrn, meine Seele. Aber es ist so ein ganz typisches Liederbuch und ganz viele dieser Lieder werden heute immer wieder ganz neu aufgenommen, ganz wieder neu vertont, auch wieder mit modernerer Musik, obwohl die Texte immer noch gleich sind. David war auch so ein bisschen ein vielseitiger Mensch. Vielleicht habe ich das mit David auch. Ich bin sehr aktiv, bin auf der einen Seite sehr aktiv, auf der anderen Seite bin ich Verwaltungsbeamter und dann noch in der Finanzen. Also das passt ja gar nicht zusammen, aber man merkt, so ähnlich ist viel wie beim David, der hat ja auch ganz viele Begabungen gehabt. David war auf der einen Seite Hirte und auf der anderen Seite war er König, er war Leiter, er war Kriegsherr. Er war ja ein ganz mutiger Mann. Aber David hatte auch seine Schattenseiten, so wie ich meine Schattenseiten habe. Schön, wenn man liest, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Das wirft nochmal ein ganz anderes Blick. Und das wünsche ich mir auch, dass ich auch ein Mann oder ein Mensch nach dem Herzen Gottes werde. Aber er war auch Ehebrecher und er war Mörder. Das muss man auch dazu sagen. Und wenn wir die Geschichten lesen im Samuelbuch, dann ist es ganz interessant, weil von David wissen wir ganz viel. Und das Schöne ist auch, was wir von David wissen, von seinen Höhen, von seinen Tiefen, von seinen Freundschaften, von seiner Liebe, von seinen Alltags- und Alterungsbeschwerden, aber auch Zorn und Begehren, ja, das können wir alles lesen. Also es ist noch ein bisschen mehr als nur die Geschichten mit David und Goliath, sondern auch, wie er mit der Schuld umgeht. Und auch das ist das Interessante, er hat es ja dann auch vertont in den Psalmen. Und wenn wir die Psalmen von David lesen, dann kommt, blitzt da immer wieder was durch. Aber kommen wir mal zum Psalm 23. Ja, Elke hat es schon gesagt, ich habe mehrere Predigten schon gehalten, ich mache gern so Serien für mich. Und diesen, ja, über manche, also viele Verse habe ich schon gepredigt, aber über den letzten Vers, den habe ich ausgespart. Meistens tut man sich schwer mit einem Vers und dann lässt man das so ein bisschen gern runterfallen. Aber als ich hörte, als ich eingeladen worden für diese Predigt, habe ich gesagt, das ist Thema heute geht mir schon lang durch den Kopf. Lass mich mal da dran sitzen und lass mich mal diesen Vers durchbuchstabieren. Also, jeder kennt Psalm 23, einer der bekanntesten Psalmen überhaupt. Ich glaube, ganz viele, die mit dem Christentum oder auch mit dem Glauben nichts zu tun haben, aber Psalm 23 kennt man. Ich lese mal nach Luther: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Nächstes Bild. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Wie geht's euch mit dem, wenn ihr diesen Vers hört? Was bewirkt das in euch. Ich schaffe gern mit Bildern, deshalb habe ich euch ein paar Bilder mitgebracht. Und wenn man dann so auf der Suche ist nach Bildern, und Psalm 23 gibt es ja eine Bilderflut. Aber zu diesem letzten Vers komischerweise nicht. Und ich habe gedacht, so dieses Bild, was wirkt das? Gutes und Barmherzigkeit, ja, Leben in einer Hängematte. Weiß nicht, was ihr jetzt dieses Jahr im Urlaub gemacht habt, war der in der Hängematte gelegen? Und ist dieses so ein bisschen symbolisiert, diese Hängematte, so diese Geborgenheit, sich fallen zu lassen? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, mir war es zu wenig, was hier dieses Bild eigentlich aussagt. Ich habe daher mal versucht, diesen Vers in zwei Punkte zu gliedern, in zwei Teile zu gliedern und will mir mal jedes einzelne Wort mal anschauen. Schön ist ja, das ist ja der letzte, der letzte Vers in diesem Psalm. Und mir ist aufgefallen, das ist irgendwie wie so ein Abschluss. David kommt zu Ende mit irgendwas und sagt noch was, so wie so ein Schlusswort, wie so ein Segen, das er uns mitgeben will. Machen wir mal Teil 1. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Nächstes Bild bitte. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ich finde, es ist eine ganz steile Aussage, was er da bringt. Er sagt nicht, ich könnte mir denken, dass mir Gutes und Barmherzigkeit folgen wird. Oder ich kann es fast nicht glauben, aber ich hoffe, dass Gutes und Barmherzigkeit. Nein, es ist eine ganz klare Aussage. Und wenn man natürlich jetzt so ein bisschen als Hintergrund dieses Schafherde und dieses Schaf so vor Augen hat, dann weiß ich, das ist die Aussage eines Schafes. Ich weiß um meinen guten Hirten. Ich weiß es. Ich kenne ihn. Ich habe Erfahrungen mit ihm gemacht. Er sorgt für mich. Er fühlt mit mir. Er kennt mich durch und durch. Und ich habe ja schon so vieles miterlebt. Ich weiß, dass er fachkundig ist, dass er einen Weitblick hat. Deshalb kann David diesen Satz auch sagen. Ich habe mich gefragt, habe ich diese Gewissheit, dieses Vertrauen in diesen guten Hirten? Nächstes Bild. Gutes und Barmherzigkeit. Was bedeutet das? Hier ist dargestellt mit einer Frucht, weil man einfach merkt, jetzt gerade so im Herbst, ich weiß nicht, viele haben das Gärtnern neu entdeckt. Durch Corona hatte ich im Frühjahr so viel Zeit, dass mir mein Garten zu klein wurde und ich noch einen Acker dazu genommen habe und habe so viel Sachen angepflanzt. Und jetzt gestern war ich Kartoffeln ausmachen, bewahrheitet sich der dummste Bauer, hat die größten Krumbiere. Aber ja, dieses Gute, Gott sorgt für uns. Er hat das Gute. Was ist das Gute? Wir wissen doch das. Wir wissen es meistens doch, was es ist. Gutes aus der Sicht eines Schafes ist, Gott sorgt für uns. Frisches Wasser, grüne Auen. Er erquicket meine Seele. Er ist Gutes und er gibt uns Gutes. Barmherzigkeit. Weiß noch nicht, wie weit das noch im Sprachgebrauch ist. Sind wir noch barmherzig? Sagt man das noch? Man kennt natürlich die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und wenn man im Duden nachschlägt, dann heißt es mitfühlen, mildtätig und Notleidenden helfen. Aber warum steht es jetzt so in diesem Zusammenhang? Gutes und Barmherzigkeit. Elke, du hast eine andere Übersetzung gelesen, ist super, weil da wird es noch einmal ein bisschen auch anders umschrieben. Da heißt es manchmal mit Gute und Liebe, Gute und Huld. Wobei Huld ja auch wieder so ein Wort ist, das man heute kaum noch gebraucht. Oder Güte und Gnade. Und das ist das, werden wir folgen, Güte und Gnade, Güte und Vergebung. Das sagt ja uns Jesus zu und Gott zu. Ich will dir vergeben, ein Leben lang. Gutes und Barmherzigkeit, Gutes und Vergebung werden wir folgen. Ich weiß nicht, habt ihr, das haben wir schon so verinnerlicht, Gott vergibt uns immer wieder. Das ist so alltäglich geworden. Aber David spricht es hier wieder um. Es wird mir folgen, mein Leben lang. Vergebung wird mir folgen, mein Leben lang. Wie gehe ich mit diesem Geschenk des Guten und der Barmherzigkeit um? Nächstes Wort und nächstes Bild. Werden mir folgen. Werden wir folgen, das Folgen. Als erstes Bild ist mal der Hirtenhund gekommen. Wobei ich so gedacht habe, dieses Bild ist nicht so einfach. Wenn man so diesen Hirtenhund so ein bisschen im Kopf hat, habe ich vielleicht dann auch so, werden wir folgen, ist Gott einer, der mich so immer wie so ein Hund um mich rumrennt und guckt, dass ich ja nichts ausbüchse und nichts Verkehrtes macht. Ich glaube, das wäre ein falsches Bild von dem, was mir folgen will. Sondern der Hirtenhund hat ja die Aufgabe, die Herde zusammenzuhalten. Er hat ja die Aufgabe, die Herde zu beschützen. Und dann gefällt mir wieder dieses Bild, werden wir folgen, wie der Hirtenhund, der Herde folgt. Ich bin unter Gottes Geleitschutz. Egal, was mir passiert, ich weiß, einmal der Hirte ist da, aber auch der Geleitschutz. Der Hirte, der vorangeht, wenn es schwierig wird, der hinterhergeht, der nachgeht. Ein wunderschönes Bild. Aber es gibt noch ein anderes Bild und noch neues, werden mir folgen. Könnt ihr sagen, ich bin vom Glück verfolgt? Werden wir das sagen? Und wenn ich sage, ich bin vom Glück verfolgt, mit was bringe ich das in Verbindung? Bringe ich das in Verbindung, wenn ich eine Glückssträhne habe? Wenn ich einen Sechser im Lotto habe? Oder wenn alle Tage Sonnenschein sind? Wobei wir jetzt ganz deutlich gemerkt haben, dass alle Tage Sonnenschein nicht nur positiv ist. Es hat viel zu wenig geregnet dieses Jahr und ich war um jeden Regen dankbar. Vom Glück verfolgt, schöner Spruch, ich bin bloß immer wieder zu schnell, dass mich das Glück einholen kann, was auf der Tasse steht. Man sagt doch eher, ja, das Pech verfolgt mich oder das Unglück. Aber David sagt, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Eine steile Aussage. Steile Behauptung. Ich habe ihn gefragt, David, was bringt dich dazu, so eine Aussage einfach auch zu machen? Aber ich habe vorhin gesagt, das ist der letzte Vers und es ist eine Zusammenfassung und wir müssen diesen gesamten Vers lesen, um zu verstehen. In dem Psalm steht auch was von dunklen Tälern und von Schwierigkeiten. Und trotzdem sagt David das. Die dunklen Täler. Gestern ist mir nochmal was aufgefallen. Ich war im Keller, meine Frau ist heute nicht da, wir haben die Enkeltochter über das Wochenende und für den wäre jetzt der Opa zu predigen zu langweilig, sie ist 3 Jahre und Kinder und im Keller, das ist immer so, also normalerweise gehen sie nicht hin, aber wir waren im Keller und ich war irgendwas am Aufräumen oder irgendwas am Richten und Machen und die Kleine war mit dabei, 3 Jahre Und plötzlich saust die da durch den Keller und geht in Räume, die stockdunkel sind. Da dachte ich, aber die hat ja überhaupt keine Angst. Nee, die hat schon Angst, aber sie wusste, Opa ist da. Also das war für mich dann gestern nochmal so ein bisschen eine Predigt für sich. Einfach nur das zu wissen, er ist da. Und das ist das, was hier ja auch da zum Ausdruck bringt, was David da hier zum Ausdruck bringt. Ich weiß, ich bin nicht alleine. Auch wenn ich vieles nicht sehe und erkennen kann, ich bin nicht alleine. Und deshalb kann er diese Aussage bringen. Nächstes Bild und wir kommen zum zweiten Teil. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Haus des Herrn. Nächstes Bild. Haus des Herrn. Was bedeutet das für Sie? Was bedeutet das für dich? Zu Hause. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Gell? Ines. Wo bist du zu Hause? Im Haus des Herrn. Ist das eine Kirche als Gebäude? Ist das eine Gemeinde als Versammlungsort? Was war es für David? Was war es für David, wenn er sagt, und ich werde bleiben im Hause des Herrn? Wenn wir zurückgucken, David durfte ja nicht den Tempel bauen. Also er hat das ja auch nicht als Gebäude gehabt, dieses Hause des Herrn. Das muss was in ihm gewesen sein, das Haus des Herrn. Die Sehnsucht nach Gottes Nähe, die Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Da war ja nur die Stiftshütte da. Aber diese Gegenwart, ja, dort war Gott irgendwie greifbar. Aber was ist es bei uns? Ist es die Sehnsucht nach Gemeinschaft, die Sehnsucht nach Gottesdienst? Wir haben vor kurzem erst auch angefangen mit Gottesdiensten in Hochstetten. Als ich der erste Gottesdienst da war, und es ist ja vieles anders, aber mir sind die Tränen in den Augen gewesen, als wir wieder gemeinsam Gottesdienst haben feiern dürfen, auch wenn es nicht viele waren. Aber es ist eine Sehnsucht. Es ist eine Sehnsucht nach Gemeinschaft, eine Sehnsucht nach Gottes Gegenwart, eine Sehnsucht, das Ziel zu erreichen. Nächstes Bild. Ich werde. Ich habe ein schönes Zitat gefunden von Albert Schweitzer. Mich interessiert vor allem die Zukunft. Geht es uns auch so? Geht es euch auch so? Wie lang müssen wir noch das alles mitmachen? Mich interessiert vor allem die Zukunft. Denn das ist die Zeit, in der ich leben werde. David macht hier auch eine Aussage, ich werde. Ist so ein persönliches Versprechen. Und es ist eine Steigerung zu ich will. Ich will ist ja meistens nur so kurzfristig. So, will zum Aldi gehen. Aber ich werde, das hat ja was Bleibendes, das hat ja was, ja eine Versprechung, eine Zusage. Das geht ja bis hin in die Zukunft. Ja, die Zeit, so sagt es Albert Schweitzer. Und es geht weiter, in der ich leben werde. Das geht ja weiterhin bis in die Ewigkeit hinein. Und diesen Blick, der ist schon ganz speziell, ich werde, so dieses, ich will dranbleiben, ich will bei ihm bleiben. Und da kommen wir mal zum weiteren, was bleiben. Bleiben. Und das ist das Thema, das mich umtreibt, dieses Bleiben. Ich will bei der Herde bleiben, um als Schaf zu sein. Ich will in der Gemeinde bleiben. Bleiben in der Corona-Krise. Ich werde nachher noch was im Schlusswort dazu sagen. Ich will nicht weglaufen. Ich will nicht zurückbleiben. Ich will dabei bleiben. bin jetzt schon einige Jahre mit Jesus unterwegs, mit meinem guten Hirten. Und ich habe schon viele Leute, und das ist das, was mich so betrübt macht, miterlebt, wie sie zurückgeblieben sind, wie sie weggeblieben sind. Ich werde bleiben im Hause. Wenn Menschen verloren gehen, das beschäftigt mich sehr. Und auch jetzt, auch im Zeichen von Corona, werden viele auch wegbleiben, zurückbleiben. Sie haben sich an eine andere Normalität gewöhnt. Aber hier sagt David: Ich werde bleiben. Unter dem Motto: Keine 10 Pferde bringen mich weg von ihm. Und dieses innerliche Bewusstsein, das Wollen und das Sagen: Ich werde bleiben. Ich weiß, was ich in diesem guten Hirte habe. Dieses Bewusstsein muss ich festsetzen, auch in uns. Und das muss real und lebendig werden. Ich werde bleiben. Und da fällt mir mein Hochzeitstext ein. Die Rebe am Weinstock, in ihm bleiben. Nur wenn wir in ihm bleiben, nur wenn wir ganz fest mit ihm verbunden sind. Das ist ja das Wichtige. Und das ist das, was ich mir wünsche. Und jetzt komme ich zum letzten Wort. Und dann mache ich noch den Schluss. Das immer da. Immer da. Mal so überlegt, wann hat wohl David diesen Psalm geschrieben? Ich glaube, er hat ihn im Alter geschrieben. Herbst oder Winter in seinem Lebensalter. Weil er blickt so ein bisschen zurück, was er erlebt hat, was er schon für Erfahrungen gemacht hat. Er weiß Gutes und Barmherzigkeit, er weiß um die finsteren Täler. Er weiß um die Versorgung. Er guckt. Und gerade bei David wissen wir ja auch, dass er Probleme hatte im Alter. Und ja, wir wissen, älter werden ist kein Vergnügen. Oder wie hat es Fuchsberger mal gesagt? Ich glaube, Fuchsberger war es: Älter werden ist nichts für Feiglinge. Und da, das zu wissen, immer da, künftig, jetzt, und alle Zeit, für immer und ewig, habe ich hingeschrieben, für immer und ewig. Das heißt ja noch ein bisschen mehr. Bei diesem ewig, da schwingt ja noch was mehr mit. Da schwingt ja die Ewigkeit mit. Und als Christen wissen wir, dass wir Wohnrecht im Himmel haben, deshalb auch die Treppe gen Himmel. Wir werden in Ewigkeit bei ihm sein. Immer da. Das ist sowas. Und Schlusspunkt. Ich komme zum Schluss und habe euch noch einen weiteren Psalm mitgebracht. Auch ein Psalm Davids, den er vielleicht wahrscheinlich etwas früher geschrieben hat, weil mir dieser Psalm so wichtig ist. Dieser Psalm wurde vertont und dieses Lied hat der Jugendchor zu unserer Hochzeit gesungen. Ich habe mir lange überlegt, warum habe ich mir wohl damals dieses Lied gewünscht. Viele können sich nicht vorstellen, ich habe auch mal im Chor gesungen, weil Singen ist Glückssache und ich habe Pech gehabt. Also mein Chorleiter hat damals gesagt: Sing halt nicht so laut. Aber dieses Lied, wir werden es nachher noch hören, es hat mir einfach auch von der Melodie damals gefallen. Heute hört man andere Lieder. Es ist so ein klassisches Chorlied. Wir hören es nachher nochmal. Ich habe ein Video auf YouTube gefunden und das sehen wir uns an. Mir geht es eigentlich um diesen Text. Und da ist ja Ähnliches wie bei Psalm 23. Ich lese mal: Der Herr ist mein Licht und ist mein Heil. vor wem sollt ich mich fürchten? Wieder eine ganz steile Aussage, oder? Ich möchte es euch mitgeben, wenn ihr in die kommende Woche geht, vor wem sollt ich mich fürchten? Wenn ich die Nachrichten gucke und gucke, dass alle Länder um uns herum inzwischen schon wieder schließen und einen Lockdown machen. Der Herr ist mein Licht und ist mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter nach mir wollen, mich verschlingen, meine Widersacher und Feinde, müssen sie selbst straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagern, so fürchte sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Kriege mich wider mich erheben, so verlasse ich mich auf ihn. Also in diesem Zusammenhang, Kriege erheben, da leben wir ja noch auf einer glücklichen Insel, oder? Da merken wir ja gar nicht, wie gut es uns geht. Und was David da sagt, deshalb habe ich gesagt, vielleicht war das auch, als er noch jünger war. Er war ja auch Kriegs- und Feldherr. Und ist manches Mal vor ganz, ganz schwierigen Aufgaben gestanden. Und dann zu sagen, eins nur, ach eins bitte ich vom Herrn, eines, das hätte ich gern, das möchte ich, dass ich möchte bleiben im Hause des Herrn, dass ich möchte bleiben im Hause des Herrn. Bleiben in der Corona-Krise, das ist das, was ich mir wünsche. Für alle die, die mit ihm unterwegs sind. Und für alle, die noch nicht mit ihm unterwegs sind, dass sie wissen als Christen, was für ein Fundament, was für ein guter Hirte hat. Und David sagt es hier noch als Wunsch. Im Psalm 23 trifft das eher als klare Aussage. Eine Bitte an Gott. Ich möchte bleiben. Eine Bitte und ein Gebetsanliegen. Soweit mal meine Gedanken zu dem letzten Vers. Und jetzt möchten wir einen alten Videoclip angucken. Also es ist nicht auf meiner Hochzeit gewesen, so groß war der Chor nicht. Aber denkt nochmal an diese Worte und ich möchte schließen. Amen.